Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der französische Theologe Alfred Loisy, er sagte einmal, Jesus hat das Kommen des Reiches Gottes verkündet, aber gekommen ist nur die Kirche. Da schwingt Enttäuschung mit, da schwingt Ernüchterung mit. Gekommen ist nicht das große Reich Gottes, sondern nur die Kirche. Ein Gedankenexperiment. Sie hören das Wort Kirche. Woran denken Sie zuerst, wenn Sie dieses Wort hören? Kirche. Kommt Ihnen in den Sinn vielleicht ein Gebäude, Glocken? Wenn Sie ein bisschen länger darüber nachdenken, kommen Ihnen vielleicht Nachrichten in den Sinn, Missbrauchsvorfälle oder Kreuzzüge, Hexenverbrennung oder es kommen Ihnen Assoziationen wie verstaubt, langweilig, altmodisch, überholt. In einem Lexikon der Jugendsprache ist Kirche übersetzt mit Murmelschuppen. Klingt nicht sehr einladend, oder? Also wirklich, Kirche hat in unserem Land kein allzu gutes Image. Bei Gott sieht das anders aus. Dass es irgendwie so etwas wie Gott gibt, das glauben ja durchaus viele Menschen noch, auch in unserem Land. Aber Kirche, wozu brauchen wir Kirche? Gott ja, aber wozu Kirche? Das Online-Portal des Stern-Magazins hatte genau diese Frage gestellt, wozu brauchen wir die Kirche? Viele Antworten sind da zu lesen. Unter anderem antwortete eine Sibi 78 und sie schrieb, wir brauchen weder die Kirche noch andere klerikale Sekten. Diese Institutionen dienen doch nur noch dem Macht- und damit Selbsterhalt. Es ist unstrittig, dass einige Mitmenschen dennoch die Kirche benötigen, da sie unfähig sind, ohne Anleitung und Händchen halten, durch die immer hektischer werdende Zeit zu kommen. Leider werden diese armen Menschen oftmals vom Klerus einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen und somit missbraucht. Menschen mit einem gesunden Menschenverstand und ausreichendem Selbstvertrauen brauchen keine ewig gestrigen. Sie benötigen auch keine 2000 Jahre alten, oftmals verfälschten Informationen, an die sie sich halten sollen. Im Übrigen, ich glaube an Gott, frecherweise so ganz ohne Kirche. Zitat Ende. Ich denke, dass dies die Meinung von vielen Menschen in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und wie oft höre ich so etwas, etwa bei Trauergesprächen, dann heißt es, ach Herr Pastor, also mein Mann oder meine Frau, je nachdem, war schon gläubig, aber er war wirklich kein Kirchgänger. Glauben ja, aber mit Kirche, da hatte er es nicht so. Und manch einer sagt, oh, ich gehe am Sonntagmorgen lieber in den Wald. Da finde ich eher Gott. Manche meiner Kollegen antworten darauf ein bisschen bissig, also wer sonntags Gott im Wald sucht, der soll sich auch vom Förster beerdigen lassen. Doch im Ernst, Glaube ohne Gott, das geht nicht. Aber Glaube ohne Kirche, Christsein ohne Kirche, warum eigentlich nicht? Brauchen wir sowas wie die Kirche zum Händchen halten in schwieriger Zeit? Was sagt uns Gott selber in seinem Wort dazu? Es gibt viele Antworten auf die Frage, wozu Kirche? Und vier Antworten möchte ich heute Morgen uns einmal entfalten. Erstens, wozu Kirche? Weil sie Gottes gute Idee ist. Ja, Kirche ist Gottes Idee. Überraschend ist allerdings, dass das Wort Kirche im Neuen Testament gar nicht vorkommt. Also doch nicht nötig? Doch, denn die Sache Kirche, die kommt ständig vor, meist unter dem Namen Gemeinde. Das Wort Kirche entstand erst etwas später. Das kommt vom griechischen Kyriakon und bedeutet zum Herrn gehörig oder auch Gottes Haus, das Haus des Herrn. Und das wiederum ist eine ganz biblische Bezeichnung für die Gemeinde. So sagt es Paulus selber, wir sind der Tempel, also das Haus des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen. Und Petrus ergänzt in seinem ersten Petrusbrief, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Lebendige Steine, geistliches Haus. Gott will also die Kirche, die Gemeinde, und mit Kirche meint Gott eben nicht ein totes Gebäude, ein Kirchengebäude aus Stein und Holz, sondern ein lebendiges Gebäude aus Menschen. Menschen, die sich zusammenfügen als lebendige Steine zu einem großen lebendigen Haus, in dem Gott selber wohnen will. Wow, das ist seine Idee. Und nun also nochmal die Frage, kann man auch Christ sein ohne Kirche, ohne Gemeinde? Die Antwort ist ganz einfach. Kann denn ein einzelner Stein ein Haus sein? Wie sollte das gehen? Das klappt nicht. Ein Gebäude besteht immer aus vielen, vielen Steinen. Und wenn du ein Christ bist, wenn du zu Gott gehörst, ein Kind Gottes, dann bist du ein Baustein im Haus Gottes, dann gehörst du zur Kirche. Anders geht es nicht. Bitte jetzt keine Missverständnisse. Es heißt nicht, dann gehörst du zur Martinskirche oder dann gehörst du zur Landeskirche oder zur XY-Kirche, zu dieser oder jener Konfession. Nein, zu welcher konkret sichtbaren Gestalt von Kirche oder Gemeinde du dich hältst, das ist zweitrangig. Aber es ist klar, es geht nicht ohne Kirche, ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft, ohne Gottesdienst, ohne andere Christen, weil es Gottes Idee ist. Gott ist der Erfinder von Kirche. Und es macht wirklich nicht viel Sinn zu sagen, ja Gott, ich glaube an dich, aber nicht an deine Idee, Kirche. Das ist dir nicht so gelungen. Lieber Gott, das musst du mir schon glauben. Nein, das passt irgendwie nicht zusammen. Allerdings, ich gebe zu, was Menschen aus Gottes Idee von Kirche gemacht haben, das war oft keine gute Idee. Und da kann man in der Tat und zu Recht viel kritisieren. Da gab es und gibt es viel himmelschreiendes Unrecht, Irrtum, Versagen, Dummheit, ja. Aber, ihr Lieben, all diese Fehlentwicklungen und diese Versagensausdrücke, die tatsächlich immer wieder geschehen, die heben doch nicht auf, dass Kirche eigentlich Gottes gute Idee ist. Und wir wollen hier für uns als Gemeinde, als Martinsgemeinde, wir wollen darauf achten, uns Mühe geben, Gott bitten, dass er uns dabei hilft, dass wir immer möglichst dicht dran sind an seiner Idee von Kirche. Wozu Kirche? Weil sie Gottes gute Idee ist. Zweitens, wozu Kirche? Weil sie den Glauben stärkt. Heute ist Pfingsten. Wir feiern den Geburtstag der Kirche. Wir feiern die Kraft des Heiligen Geistes, die ja überhaupt erst zur Kirche geführt hat. Denn durch diese Kraft des Heiligen Geistes, den Gott an Pfingsten geschenkt hat, wurden die Jünger verwandelt, umgekrempelt. Aus einem kleinen, frustrierten Häufchen von ein paar ängstlichen, verschüchterten Typen wurde die Keimzelle einer weltumspannenden Bewegung, die seit 2000 Jahren unterwegs ist. die Menschen mit einer guten Botschaft, mit der besten Botschaft überhaupt erreicht. Gott liebt dich. Gott will dich. Und die Menschen immer noch begeistert. Und in manchen Kontinenten, wie in Afrika oder Südamerika oder auch Südostasien sogar, immer mehr, immer mehr. Und wie ging es los, dieses Pfingsten? Lesen wir noch einmal den Anfang der Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Der erste Vers, der erste Satz. Und da heißt es: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle gemeinsam an einem Ort beisammen, alle, die zu Jesus gehörten. Sie waren beieinander an einem Ort. Sie hatten Gemeinschaft, sie trafen sich. Und dann in dieser Gemeinschaft, dann heißt es, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist doch kein Zufall. Da saß nicht jeder bei sich im stillen Kämmerlein und jeder wurde so in einem Privaterlebnis von Gottes Geist erfüllt. Nein, sie trafen sich, sie waren zusammen. Und dann kommt der Heilige Geist zu ihnen. Unser Glaube ist zwar eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus. Und das ist etwas ganz Persönliches, ja geradezu etwas Intimes. Aber es ist zwar eine persönliche Beziehung, aber keine private. Persönlich ja, aber nicht privat. Privat kommt von lateinisch privatus. Und das heißt abgesondert, beraubt, getrennt, für sich bestehend. Und genau das ist Glaube nach biblischer Sichtweise niemals. Niemals abgesondert, getrennt von anderen Christen am Ort. Manch einer denkt vielleicht auch, der schon lange im Glauben steht und der denkt, ach, die Kirche, die Gemeinde, es bringt mir nichts mehr. Da komme ich nicht weiter im Glauben, ich wachse nicht, ich mache privat meinen Gottesdienst. Nein! Glaube ist niemals privat. Und wenn jemand sagt, Glaube ist meine Privatangelegenheit, dann kann er das ja meinen, dann kann er das ja sagen. Aber es entspricht leider überhaupt nicht dem, was die Bibel unter Glauben versteht. Persönlich ja, aber nicht privat. Denn warum braucht man denn andere Christen? Warum will Gott, dass wir uns treffen, dass wir zusammenkommen? Nun, auch wenn wir in Jesus den Heiligen Geist bekommen haben, auch wenn Jesus in unserem Leben wohnt und Gottes Geist mit uns, dennoch bleiben wir immer noch Menschen mit Fehlern, Schwächen und Irrtümern. Und deswegen, weil wir uns immer auch irren können, deswegen brauchen wir immer noch andere Menschen, die auch Fehler haben, die sich auch irren können, aber die uns helfen, die uns korrigieren und wir sie. Wir brauchen die Korrektur durch andere Christen, wir brauchen den Austausch, wir brauchen das Gespräch, das Hinhören. Wir brauchen auch mal den Streit. Wir brauchen aber auch die Ermutigung, die Tröstung, die Begleitung, die Stärkung. Und die anderen brauchen uns. So ist das nun mal. So hat Gott sich das gedacht. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Das zeigt er schon dadurch, dass er selber eine Gemeinschaft ist. Wir glauben an den dreieinigen Gott, der nicht für sich alleine da im Himmel rumschwebt, sondern der daraus besteht, dass er Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Ein Gott in sich der Gemeinschaft. Und deswegen will er auch, dass wir seine Kinder Gemeinschaft haben. Ich habe es schon oft erlebt bei Jugendlichen, und auch bei Erwachsenen. Wenn jemand einen Anfang im Glauben gemacht hat, dann gilt eigentlich fast immer folgende Beobachtung. Diejenigen, die sich dann, nachdem sie Ja gesagt haben zu Jesus, die sich dann zur Gemeinde halten, bei den Jugendlichen auch zur Knautschzone, zu den Gottesdiensten, zu einem Hauskreis, die bleiben in der Regel auch dabei. Die bleiben dran, da wächst der Glaube und wird fest. Aber umgekehrt, Wer darauf verzichtet, wer meint, seinen Glauben für sich alleine leben zu können, der hat es sehr schwer, dabei zu bleiben. Und manch einer hat sich dann auch tatsächlich wieder nach einer gewissen Zeit vom Glauben verabschiedet. Liebe Gemeinde, vom Gründer des riesigen Mongolen-Weltreichs, Genghis Khan. Von dem wird berichtet, wie er einst die vielen unzähligen Mongolenstämme geeint hat. Und zwar mit einem Beispiel, das er von seiner eigenen Mutter gelernt hatte. Sie hatte ihren Söhnen jeweils einen Pfeil in die Hand gedrückt und gesagt, zerbrecht den Pfeil. Die Söhne nahmen jeweils ihren Pfeil, zerbrachen ihn, warum auch nicht, wer sollte sie hindern, warfen ihn weg. Und nun band die Mutter 9 Pfeile zusammen und gab ihren Söhnen dieses Bündel und sprach erneut, zerbrecht sie. Alle 9 Pfeile. Und einer nach dem anderen nahm diese 9 gebündelten Pfeile, aber keiner vermochte sie zu zerbrechen. Wenn ihr, so sagte die Mutter, wie eben die einzelnen Pfeile, jeder für sich allein lebt, könnt ihr gleich jenen Pfeilen von jedermann leicht zerbrochen werden. Bleibt ihr aber in Eintracht zusammen, wie jenes Bündel Pfeile, dann werdet ihr immer stark sein. Und so ist es beim Glauben auch. Wenn wir meinen, wir können unseren Glauben alleine leben, dann sind wir zerbrechlich wie ein einzelner Pfeil. Aber wenn wir in der Gemeinschaft miteinander und in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, dann macht uns das stark. Dazu brauchen wir Kirche. Wozu Kirche? Weil sie den Glauben stärkt. Drittens, wozu Kirche? Weil sie einen Auftrag hat. Petrus beschreibt in seinem Brief, was Kirche ist und wozu Kirche da ist. Er schreibt, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das ist ein großartiger Auftrag, den wir haben. Die großen Taten Gottes verkünden. Wir sind Gottes auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Was ist das denn? Wieso sind wir königliche Priester? Nun, ganz einfach, Priester sind Menschen, die bei anderen Menschen für Gott einstehen, die andere Menschen zu Gott bringen. Das lateinische Wort für Priester kann Pontifex heißen. Und das heißt eigentlich wörtlich Pontifex, Brückenbauer. Brückenbauer sollen wir sein. Das ist unser Auftrag als Kirche. Anderen Menschen Brücken bauen zum Glauben, Brücken bauen zu Gott hin. Priester sind aber zugleich Menschen, die bei Gott für andere Menschen eintreten. Das heißt in der Fürbitte, denen andere Menschen wichtig sind, andere im Gebet vor Gott bringen. Ja, Priester sind wir. Ganz gleich, ob du Theologie studiert hast oder nicht, ob du hier oben stehst oder nicht. Jeder von uns, der zu Gott gehört, ist ein Priester und dann noch ein königlicher Priester, weil wir zum König Jesus Christus gehören, weil er unser König ist. Dadurch werden wir selber königlich. Aber warum können wir dann diesen Auftrag alleine nicht erfüllen? Nun, um Gottes große Taten zu verkünden, braucht es viele unterschiedliche Formen und auch viele Gaben. Und so hat Gott das gewollt, dass er uns alle mit unterschiedlichen Gaben ausgestattet hat. Der eine macht das durch die Musik und singt so wunderschön, wie Margit oder wie Gisela Schläf in der Liturgie. Andere machen es vielleicht durch die Posaunen, wieder andere dadurch, dass sie irgendwo mitwirken im Kindergottesdienst oder den Kaffee kochen fürs Kirchkaffee, all das sind die Gaben, durch die Gottes Auftrag erfüllt wird. Es kann doch nicht einer alleine. Und deswegen brauchst du die Kirche und die Kirche braucht dich. um Gottes Auftrag zu erfüllen. Loisy hat mit seinem Satz, Jesus hat das Kommen des Reiches Gottes verkündet, aber gekommen ist nur die Kirche. Da hat er etwas völlig übersehen. Er hat einen großen Fehler gemacht, denn er hat einen Gegensatz gesehen zwischen dem Reich Gottes und der Kirche. Aber das ist gar kein Gegensatz, sondern in der Kirche fängt das Reich Gottes an. Wir können jetzt hier und heute schon beginnen, wie es seit 2000 Jahren geschieht, das Reich Gottes zu bauen. Gott baut sein Reich mit uns in aller Schwachheit, in aller Vorläufigkeit und trotz aller Fehler, die die Kirche immer wieder hatte und hat. Du baust an deinem Platz am Reich Gottes mit und ich an meinem. Lass dir von Gott deinen Platz zeigen. Und damit kann die Welt verändert werden. Ich habe jetzt doch mal die Bitte an die Konfirmanden, dass ihr euch jetzt mal ein bisschen konzentriert noch. Denn das gilt auch euch. Auch ihr habt die Aufgabe, mitzubauen an Gottes Reich. In eurer Klasse, in eurer Schule. Und dazu ist es gut auch, hinzuhören, was Gott dir sagen will. Weißt du schon, wo dein Platz ist? Hast du Gott schon gefragt? Nur so kann die Welt verändert werden. Denken wir doch daran, dass die friedliche Revolution in der DDR ihren Anfang genommen hat in den Friedensgebeten, in den Kirchen. Oder gerade jetzt in diesem Jahr, wo wir an den 50. Todestag von Martin Luther King denken. Ja, er war ein Prediger und sein gewaltfreier Kampf gegen Unterdrückung, Diskriminierung und Rassentrennung hat in der Kirche begonnen. Und was ist daraus geworden? Ganz viel. Es ist noch nicht am Ende, noch nicht am Ziel, aber viel hat sich bewegt. Gott setzt uns in Bewegung. Jesus hat einen großen Auftrag für uns, weitersagen, dass Gott aus der Finsternis von Sünde, Sorgen, Süchten, Tod und Teufel herausführt in sein Licht. Das Licht von Vergebung, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das können wir wirklich nicht aus eigener Kraft. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus und eben in der Gemeinschaft mit den anderen Christen. Und schließlich noch am Schluss, wozu Kirche? Weil sie von Jesus geliebt wird. Gestern war ja ein mediales Großereignis für die Welt. Millionen Fernsehzuschauer verfolgten begeistert, nicht die Niederlage vom FC Bayern, das meine ich jetzt nicht, sondern die königliche Hochzeit von Prinz Harry und seiner Meghan. Eine Hochzeit ist ja selbst in unserer Zeit immer noch etwas Wunderschönes. Aber dann erstmal eine königliche Hochzeit. Und alle wollen die Braut in ihrem Brautkleid sehen. Aber was für ein Ereignis wird erst die königliche Hochzeit Jesu sein? Wenn er wiederkommen wird und seine Braut holen wird. Und wer ist seine Braut? Und das ist überraschend. Die Kirche. Ja, in der Bibel wird die Kirche als Braut Christi beschrieben. Als seine Frau. Paulus etwa im Epheserbrief. Er sagt, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Die Gemeinde als Braut. Wow. Wunderschönes Brautkleid. Jesus ist verliebt in seine Kirche. Verliebt bis über beide Ohren. Zugegeben, sie ist inzwischen nicht mehr die Jüngste, diese Braut mit ihren knapp 2000 Jahren. Und sie ist ganz schön verschrumpelt und runzelig, hat manchen Bockmist gebaut. Das Brautkleid ist besudelt, beschmutzt und befleckt. Aber Jesus liebt sie. Jesus vergibt ihr. Jesus reinigt sie. Und darum sagt Paulus in dem Zusammenhang, so sorgt Jesus selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler. weil sie allein Christus gehören soll. Wenn Jesus seine Kirche als seine Braut so sehr liebt, wow, dass er verliebt ist in uns, dass er die Kirche heiraten wird. Wenn das so ist, vielleicht sollten wir dann auch beginnen, die Kirche, die Gemeinde lieb zu gewinnen. Vielleicht sollten wir nicht mehr vorrangig fragen, was habe ich davon? Was habe ich von meiner Kirche? Sondern auch, was hat meine Kirche von mir? Amen.